meines Lebens ist. Ich weiß, wo ich komme. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, wohin ich gehe. Mein Leben ist nicht umsonst. Ich habe euch heute einige Antworten. Es gibt noch viel mehr. Wir sind hier mit offen Leute zusammen. Und wenn ich jetzt umgehen würde, und würde ich jedem einzelne fragen, dann hätten wir hunderte verschiedene Antworten. Ich habe das auch im Ohr, was ein Werbefachmann einmal gesagt hat. Er sagte, die Kirche, die hat so viele Dinge, wenn ich die hätte. Und wenn ich das alles verkaufen könnte, das wäre das Geschäft meines Lebens. Ja, die anderen will ich nicht übergeben, die anderen sagen, zur Kirche gehen, das ist Lustverzicht, ja, Opfer und Dienst. Das heißt, das ist muffig, kleinbürgerlich, spießig. Das ist nur etwas für Alte. Vielleicht, wenn ich mal in Rente bin, dann kann ich mich damit beschäftigen. Ich kann mich verraten. Ich habe diese Antwort oft gehört, wenn ich mal in Rente bin. Dann habe ich die Leute später Rentner werden sehen. Es hat sich nie einer damit beschäftigt. Nicht entweder man antwortet nein, wenn Gott einen fragt. Und nicht erst dann, wenn man Rentner ist. So am Leben, dass man keine Zeit mehr hat, sich noch um etwas anderes zu kümmern. Ja, diese Frage ist nicht nur für die Pastoren, ja, lohnt es sich, Christ zu sein. Diese Frage muss jeder selbst beantworten. Denn niemand tut etwas, wovon er nichts hat. Also, wenn einer Christ ist, dann muss da für ihn auch irgendwas mal herauskommen. Einige Dinge sind inzwischen wissenschaftlich untersucht. Ich war vor einiger Zeit sogar in der Kürze zu lesen, dass Kirchgang länger leben lässt. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Der Kirchgang lässt länger leben. Nicht alles private Bibel lesen und das Gebet ersetzt den Kirchgang. Also, in die Kirche gehen sowieso nur Röchler. Ganz falsch. In die Kirche gehen die Leute, die länger also hier. Deshalb seid ihr heute hier, weil ihr länger leben wollt. Nein, kommt aus ganz anderen Gründen her. Wenn es damit abfällt, haben wir da nichts gegen. Aber das nehmen wir doch einfach mal entgegen. So mit. Christen sind ganz bestimmt keine besseren Menschen. Aber sie sind mit Sicherheit besser dran. Und wer Gott auf seiner Seite hat, der kann niemals Verlierer sein. Aber das zu verstehen, muss man schon Christ sein. Und wenn dann an den dreieinigen Gott den Christen und lauter Probleme in diesem Leben. Aber Christ sein gibt einen unglaublich langen Atem. Und am Ende wird abgerechnet. Das bedeutet, Christen haben einen Gott, der sie nicht nur auf der Erde und durch die Zeiten begleitet, durch dick und dünn begleitet und ihm dann zur Seite steht. Christen haben einen Gott, ihr noch eine gesicherte Ewigkeit schenkt. Mehr als dieses irdische Leben. Wir sind hier immer so sehr auf den Mammon konzentriert. Nein, das Beste kommt noch. Der Himmel kommt noch. Ich erinnere mich, als die Familie Tempo, Korinthenbohm ist ja viel noch ein Begriff, Strafkohle, weil sie in Holland Juden versteckt hatte und sie wurde ins KZ abgeführt. Da sagte dann der Vater Tempo, das Beste kommt noch. Das Beste. Und dann warte ich das erzählt, damit warte den Himmel. Das Beste kommt noch. Und dazu hört ein Text aus der Bibel. Und da heißt es 1. Korinther 3, Vers 9 bis 14: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe im Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer Herr. Jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen. Thank you. Zeit hineinragt und auch dann noch Bestand hat, wenn unser Leben vorbei ist. Deshalb geht es um die Liebe Gottes zu uns und um unsere Liebe zu ihm. Und das ist ein heikler Punkt. Wer liebt schon Gott? Und doch, unser Leben hängt an der Liebe Gottes. In dem Text, den ich eben gelesen habe, schreibt der Apostel Paulus, ihr seid Gottes Ackerfeld. Das heißt, wir haben das Substantiv durch ein Verb, das Hauptwort durch ein Tätigkeitswort. Dann sehen wir Gottes Tätigkeit und dann heißt es, Gott ackert. Er ackert. Das geht, was er vertraut. Das kennen wir, wenn alle sich abmüht und ackert. Gott müht sich und zerreißt sich förmlich, um seine Liebe nahe zu bringen. Denn Jesus ist seine Liebe sichtbar geworden. Jesus ist die Fleisch geworden. Kommt in diese mörderische Welt, um uns Menschen die Liebe Gottes zu bringen und endet er dafür am Kreuz. Gott sei Dank, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Wir können wissen, dass Gott uns nicht hängen lässt. Dafür hängt ein anderer, sein Sohn, am Kreuz. Da hat sich Gott ans Kreuz nageln lassen, damit wir uns darauf festhalten lassen können. Er ist für uns, er steht uns bei, auf ihn ist Verlass. Wenn hier dann sein Leben noch nicht von anderen Menschen enttäuscht wurde. Und wenn wir all die Tränen zählen sollten, die allein von den hier Anwesenden schon vergossen wurden, weil sie von anderen verlassen und enttäuscht wurden, es wäre wahrscheinlich mehr als ein Eimer voll. Wer sich auf Menschen verlässt, wird nicht verlassen genug. Wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere, das ist ein zynisches Wort und ich finde, das ist tierisch. Gott will seine Liebe uns festen Boden unter den Füßen gibt, damit wir verstehen können. Gott will, dass seine Liebe uns verändert. Aber Liebe lebt nur, wenn sie gelebt wird. Deshalb erfordert dieses Fundament unseres Lebens eine sorgfältige Pflege. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem geliebt ist Jesus Christus. Ein beliebter Konfirmationsspruch. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der geliebt ist, Jesus Christus. Auf diesen Grund müssen wir bauen, oder wir haben Umsatz gebaut. Dazu hat vielleicht der Tiroler wahrscheinlich aus der norddeutschen Tiefebene seinen Architekten mitgenommen, um sich im Hochgebirge ein schönes Häuschen zu bauen. Und dieser Architekt ist ein Plan, hat jemand ständig dorthin gesetzt, hat schon vor auf ihn zu ihm gebaut und nun hat er im Hochgebirge ein wunderschönes Haus. Zufrieden blickt der Hausbesitzer ins Tal hinunter, aber in dem Augenblick, als der Frühling kam und der Berg zu arbeiten begann, wie man dort sagt, da wurden an dem Haus Risse sichtbar, die gingen bis zu den Fundamenten. Und es zeigte sich, dass das Haus auf dem steilen Abhang nicht tief genug gegründet war. Es half nichts. Dazu muss man nicht mal wieder sagen sein. Dies zum Gebirge. Das Haus musste abgerissen und noch einmal neu gebaut werden. So ein Haus kann man nicht einfach umsetzen. Aber Menschen, die können auf einen anderen Grund treten. Die können ihren Standort, ihren eigenen Standpunkt verändern. Die können ein neues Fundament in ihr Leben ziehen, egal wie alt sie sind. Und bis zum letzten Atemzug gilt Gottes Angebot, dass wir uns auf seine Liebe gründen und ein sicheres Fundament bekommen, das auch nach unserem Sterben und dort besser auch ist. Wenn man schon mit seinem Leben auf diesem Fundament der Liebe Gottes steht, was verpasst man sonst nicht alles? Der letzte Punkt, größere Punkt 1, die Stunde der Wahrheit. Der Apostel Paulus schreibt in dem vorgelesenen Bibeltext, wir sind Gottes Mitarbeiter. Er vermeidet dieses Wort so, weil es einfach so ungeheuerlich ist. Der lebendige Dreieinige Gott nimmt uns zu seinen Mitarbeitern, uns, die wir es nicht wert sind, ihm die Füße zu küssen. Und nun soll seine Liebe in die Welt, und das sollen die tun, die seine Liebe erlebt haben. Und wer sie nicht erfahren hat, der kann sie auch nicht weitergeben. Logisch, jeder, der Gottes Liebe in Anspruch genommen hat, ist jetzt gefragt. Nicht für die Pastoren, die davon reden. Jesus ist ja am Kreuz nicht nur für die Pastoren gestorben, Gott sei Dank. Er ist für alle, er ist für die ganze Welt gestorben. Und es gibt noch so unglaublich viele, die nichts davon wissen. Deshalb machen wir die Evangelisation hier demnächst. Oder die nur ein verzerrtes Wissen haben, die aber in jedem Fall noch keinerlei Erfahrung Gottes Liebe haben. gehört unlösbar zusammen. Und da wird alles, was Christen tun, zu einem Gottesdienst. Die Hausfrau, die Schüler in der Schule, der Student an der Uni, der Sachbearbeiter im Büro. Alles ist ein Dienst für Gott. Und in allen soll die Liebe Gottes sichtbar werden. Ob jemand die Pampers wechselt oder ob der Pastor vom Altar steht, immer soll spürbar werden, hier ist einer, den Gott zu Recht bringt. So wird das Reich Gottes gebaut. Auf dem Fundament der Liebe wird gebaut. Das Material, mit dem gebaut wird, ist wiederum aus Liebe. Auf das richtige Material kommt es an. Das kennen wir doch vom Häuserbau. Manche müssen abgebrochen werden, weil beim Bauen gesundheitsschädliches Material verwendet wurde. Krebserregende Baustoffe müssen entfernt werden. Ein Freund unserer Familie, also Peter Wolfsberger, erzählte, als wir ihn besucht haben, dort ganz unten im Süden, kurz vor Freiburg, dass er in ein neues Haus gezogen ist, in ein altes Haus, ganz altes Haus gezogen ist. Und da wurden sie von Mali krank. Das eine Kind wurde krank, das nächste Kind wurde krank. Die Ehefrau wurde krank, er wurde krank, alle wurden krank. Und keiner wusste, was eigentlich Sache war, woran das eigentlich lag. Sondern sie wurden einfach krank. Sie mussten ausziehen. Aus dem Haus. Irgendjemand ist von alleine hintergekommen. Sie konnten da nicht wohnen bleiben. Das Haus musste total entkernt werden, total verändert werden, die Materialien. Was sie krank gemacht hat. Das Material. Ein Gebäude kann rein äußerlich wunderbar aussehen, aber es kann nicht so bleiben, weil falsches Material verwendet wurde. Und der Apostel Paulus nimmt das Bild auf. Am letzten Tag, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, wird offenbar werden, ob alle gebaut hat mit Gold, Silber, Edelstein, Rohm und Holz, Heu und Stein. Qualitätsprüfung ist angesagt. Das heißt, nach der Aussage der Bibel, dass im Gericht Gottes nur bestehen wird, wer in diesem Leben aus der Liebe heraus gelebt hat. Und das, was er gelebt hat, aus Liebe heraus, bleibt bestehen. Alles andere wird verbrennen. Das ist eine Aussage, die einem erstmal die Luft wegnimmt. Ich stelle mir vor, Mutter Teresa hätte ihre ganze fantastische Arbeit nicht aus Liebe zu den Menschen getan, sondern um selbst damit groß herauszukommen. Es wäre immer noch eindrucksvoll, aber vor Gottes Gericht wäre es nichts. Es würde wie in einem Feuer verbrennen. Ohne Liebe ist alles umsonst, sagt die Bibel. Was für ein Maßstab. Aber da wird das Leben endlich echt. Ich muss eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Die Evangelisten haben erzählt, jahrelang habe ich um meines Glaubens in einem deutschen KZ gelitten. Ich wog nur 45 Kilo. Mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1953 ließ mich der Lagerkommandant rufen und ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich bedeckten festlichen Tafel. Stetig musste ich zusehen, wie sich die Leckerbissen schmecken ließ. Die Ordnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß mit Lust und sagte zu mir: Ihre Frau ist eine gute Köchin der Putze. Ich verstand nicht, was er meinte, er erklärte es mir. Seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit mir haben gegessen habe. sicher mir zu rächen. Ja, stichte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Und ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrte sich dieser Mann und seine Frau zu Christus. Ja, dieser Mann, der Gott zum Glauben Gottes Liebe weiter. Und es wird ihm sehr schwer gefallen sein. Sehr. Aber so wird die Welt zum Positiven verändert. Endlich hat es nicht mehr das Böse das letzte Wort. Dieser Mann hat Gottes Liebe weitergegeben. Er tat es nicht, um sich damit seine Seligkeit zu verdienen. Das ist ja das Schicksal. Jeder von uns kommt vor Gottes Gericht. Und nur der wird selig werden, der zu Jesus Christus gehört und Vergebung seiner Sünden hat. Den Himmel kann man sich nicht verdienen, auch nicht mit guten Werken. Und die Gnade Gottes ist ein Geschenk, das Jesus uns am Kreuz auf Golgatha erworben hat. Und unser Beitrag dazu besteht gerade in dem Glauben, dass wir dieses Geschenk nicht ablehnen, sondern für uns in Anspruch nehmen. Aber die Bibel spricht hier in Vers 103 von dem Gericht über die Werke, die wir getan haben, nachdem wir mit Jesus Christus zusammengekommen sind. Was hat die Liebe Gottes in unserem Leben bewirkt? Wie wirkt sie sich aus? Kommt denn irgendetwas heraus, was Bestand bis in die Ewigkeit hat und von Gottes Gericht nach seinen Maßstäben bestehen kann? Wenn nein, dann sind wir Christen. Zwar nach wie vor gerettet, aber was wir getan und gelebt haben, war alles umsonst. Es war nicht aus Gottes Liebe herausgeschehen. Und wenn ja, wird Gott es entsprechend belohnen, wie er lohnt. Keine Ahnung. Das ist seine Sache. Und die Liebe, die fragt nicht nach Lohn. Die Liebe liebt. Ganz einfach. Die Liebe liebt. Zum Schluss ein tröstlicher Gedanke, der unbedingt dazugehört. Jeder wird sich überschieben. Als leicht als unter dem Aspekt des ewigen Gerichts und der Strafe Gottes zu sehen, er wird aus dem Bibeltext dieses Tages ganz Schreckliches herauslesen und es tröstlich einfach übersehen. Und wie viele Christen tun sich schwer mit sich selbst. Sie wissen genau, ich bin doch nicht so, wie ich sein sollte. Ich möchte gern ein besserer Christ sein. Ich möchte gern besser glauben. Ich stehe selbst so oft im Weg mit meinen Zweifeln, mit meiner Verzagtheit, mit meiner Schwäche. Und dabei wird es doch hier klipp und klar gesagt, es kommt für unsere Rettung nicht darauf an, was wir leisten. Wir sind durch Jesus gerettet. Da kann man ein unmöglicher Typ sein und im Glauben für sich selbst nicht bestehen. Aber vor Jesus, da darfst du bestehen, weil er uns rettet. Und dann können wir beunruhigte Seelen haben, die gerne Christen sein wollen, bessere Christen sein wollen. Gerettet ist gerettet. Und wenn ich dann höre, wie jemand andere sagt, und du willst Christ sein, und wie viele von uns haben das schon gehört in ihrem Leben, dass andere ihm so einen Vorwurf machen, und du willst Christ sein, ja, natürlich, ich bin so wie ich bin, und du bist so wie du bist, und Jesus nimmt uns so, wie wir sind. Und wenn wir Christ sein wollen, dann auch mit all unseren Schwächen und Fehlern. Nun mit uns Christus so, wie wir sind. Wir sind doch nicht eine geistige Wolle, die von Haus aus gleich alles richtig machen, als strahlende Glaubenshelden. Wir können doch viel mehr erzählen von unseren Schwächen. Aber Jesus nimmt uns genau so, wie wir sind, und er ist nichts anderes verdammt, als dass wir zu ihm stehen. Und dann wird er uns schon verändern. Nein. Zum Glück nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach den Seinen. Weil er kennt die Voraussetzungen unserer Persönlichkeit und die Bedingungen unseres Handelns sehr gut. Er verlangt von uns nichts, was wir nicht leisten können. Nichts. Lohnt es sich, Christ zu sein? Und ob? Ich will keine Sekunde zögern, es wieder zu